Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Wunderschönen guten Tag. Wir möchten unseren heutigen Werbepartner M. Eukal vorstellen.
Vic Hustenbonbon.
Ich überlege die ganze Zeit. Es gab noch so andere, also es gab M. Eukal, aber gab es nicht, sind das diese roten?
Ja, so? Die gibt es für Kinder. Ich liebe die, die schmecken nach Kirsche.
Sind ja, aber es gibt die doch auch, die schmecken wie so, ich weiß nicht, wie so Bremsflüssigkeit oder so. Also wie man sich vorstellt, wie so das Innere eines Fieberthermometers, nachdem sie Quecksilber verboten hatten. Irgend so eine Flüssigkeit. Also
nee, also das kenne ich nicht. Ich kenne nur leckere Bonbons. Am besten sind die Honigbonbons vom M. Eukal und die Kinder Kirschbonbons. Ich liebe die. Die schmecken so lecker. Es gibt nur Drachenrachen. Rachendrachen heißen die, glaube ich. Diese Gummibären, hätte ich fast gesagt. Diese Husten-Gummibären für Kinder. Die sind auch geil. Drachenrachen.
Ja, jetzt wo du es sagst, ich pfeife mir hier mal schnell noch ein.
Also die M. Eukal Honig, das sind halt wirklich, die sind so lecker und die sind auch wirklich beruhigend.
So, ich habe hier, also es ist keine bezahlte Werbung, ne? Oh Gott, hier steht drauf Homöopathie verträglich. Das habe ich nicht gesehen. Oh. Scheiße. Ich habe Emser Pastillen. Ist das die gleiche Firma, die M. Eukal auch macht, oder?
Naja, ich glaube, das ist was ganz anderes.
Naja, jedenfalls, wir leiden beide unter den Nachwirkungen eines, wie sagt man,
im viralen Infekt.
Grippalen Infekts.
Genau. Achso, ja, stimmt, grippal, nicht viral. Ich bin viral gegangen.
Ja, bei mir war es was Virales. Woran erkennt man das?
Das weiß ich gar nicht.
Ob es viral oder bakteriell ist?
Das weiß ich nicht, weil.
Am Schnodder.
Ist das so?
Ja, wenn der Schnodder so durchsichtig ist. Primär, dann ist es eine virale Infektion. Wenn der so richtig schnodderig, also so schnodderig grünlich ist, dann sind es Bakterien.
Ja. Ja, da hatte ich diese sowieso eine Riesendiskussion mit einigen verschiedenen Leuten, die zum Glück unseren Podcast nicht hören. Kennst du eine Spuckflasche?
Spuckflasche? Nee, kenne ich. Eine Wärmflasche.
Nee, also. Das ist ziemlich eklig. Nee, eigentlich ist es gar nicht eklig. Also, wenn ich so richtig krank bin, dann bin ich so ein Bewegungsmonk. Dann will ich mich nicht bewegen, weil es mir richtig scheiße geht und so. Und wenn ich dann Husten habe, dann ist dann bin ich sowieso komplett aus dem Leben genommen, weil ich halt mir immer die Lunge dabei fast brech, die Rippen brech beim Husten. Und damit ich nicht aufstehe, habe ich halt einfach eine Flasche neben meinem Bett oder neben da, wo ich mich dann niedergelegt habe. Mhm. Und wenn ich dann husten muss, dann spucke ich halt da rein. So, und das habe ich dann irgendwie, sind wir da drauf gekommen und die haben mir alle erzählt, nee, sie stehen immer auf, wo ich denke so, ey, ich huste alle 30 Sekunden, alle Minute, damit ich nur am Aufstehen. Kennst du auch nicht.
Nee. Aber ist es denn eine Flasche, die wirklich...
Ist eine ganz normale Flasche. Du kannst jede Flasche dafür nehmen.
Naja, aber sie muss ja schon ein bisschen größere Öffnung oben haben, ne?
Nee, das geht auch mit einer normalen Flasche. Also okay. Kann auch sein, dass ich das einfach schon professionalisiert habe. Aber so, und dann, wenn ich dann wirklich aufstehe, dann spüle ich die auch immer sofort aus, weil ich das natürlich auch eklig finde. Aber ich fand das voll smart und die haben alle geguckt, als wenn ich irgendwie geisterkrank bin.
Ja, also smart ist natürlich schon, aber ich ist jetzt ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich davon höre.
Ja, also kann ich dir nur aber empfehlen, wenn du sozusagen, wenn der Husten sich löst, ist Spuckflasche das Beste, was du machen kannst.
Ja, ich sehe dich schon bei Die Höhle der Löwen.
Ja, genau.
Einmal live Demonstration.
Ja, und das ist so gut. Naja, egal. Komm, lass auf, darüber zu reden.
Weil ja, ist egal. Es ist ja nur so, ich meine, wir müssen einmal, weil es könnte durchaus sein, dass der eine oder andere von uns beiden jetzt mal zwischendurch einen kleinen Hustenanfall kriegt und dann sich schnell muten muss oder so.
Ja, bei mir geht es langsam wirklich zurück. Das ist ganz cool.
Ich habe es jetzt gerade erst hinter mir.
Vorgestern oder so war halt richtig schlimm. Da war jedes Mal, also das war, diesmal war es halt richtig ausgeprägt, wenn ich eingeatmet habe, hat meine Lunge halt gerasselt. Also es war echt weird.
Aber ja, das sollte man vielleicht nochmal zum Arzt gehen, aber.
Ja, naja.
In unserem Alter kann das auch schnell mal. Also ich habe es ja bei mir auf, ich bin da jetzt in das neue Büro, das wir haben, immer mit der U-Bahn unterwegs. Und ich glaube, ich bin das einfach nicht mehr gewohnt. Auch so nach diesen 5 Jahren Corona oder wo man halt auch gefühlt so 2 Jahre nur mit Maske rumgerannt ist, das Immunsystem ist einfach nichts mehr, es kann nichts mehr ab. Und jetzt muss man wahrscheinlich wieder mal so einmal alles durchmachen, damit man...
Ja, aber du musst halt mit Maske, ne?
Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, komischerweise während Corona hatte ich damit gar kein Problem. Also ich war ja eher für Masken tragen und bin eigentlich auch immer mit Maske überall hingerannt. Jetzt komme ich mir irgendwie komisch vor. Wenn ich der einzige Dude bin, der mit Maske in der Bahn sitzt, dann fühle ich mich irgendwie weird.
Ja, verstehe ich. Aber ich glaube, manchmal wäre es gar nicht so verkehrt.
Es bringt 100 pro was. Also wäre ich konsequent die letzten 1,5 Wochen nur mit Maske rumgerannt, bin ich mir 100%ig sicher, wäre ich jetzt nicht krank gewesen.
Ja.
Aber ja, gut, so ist es halt manchmal, ne? Muss man auch. Der Körper muss da manchmal durch.
Ja, du musst ja auch mal wieder mit, also du musst ja einmal richtig durchbakteriert werden, damit du.
Ja, und ich habe einen Tag richtig hoch Fieber gehabt, aber zum Glück nur dann.
Oh, das hatte ich zum Glück nicht, das hasse ich auch. Ja, Fieber finde ich richtig scheiße. Das ist
so ein ekliges Gefühl.
Ja, ich finde halt sowieso, Fieber und Gliederschmerzen ist so ziemlich das Räudigste, was es gibt in den normalen Krankheitsbildern, die es so gibt. Wenn du so richtig schlapp und gar keinen Bock drauf.
Ja, und bei uns Männern ist das ja eh alles immer nochmal schlimmer.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil es ja auch, bei uns ist ja auch schmerzhafter.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Was ist so diese Woche los gewesen? Außer deiner Krankheitsdingsung?
Ja, ich muss sagen, ich habe natürlich gerade, als ich jetzt die letzten Tage krank war, viel Zeit an TikTok verbracht, weil was will man noch anderes machen?
Ja.
Es gibt wenig Themen, die so bei mir hängen geblieben sind. Also wir nehmen ja jetzt am Sonntag auf, heute, also das Formel 1, die Formel 1-Saison ist ja heute losgegangen.
Habe ich gar nicht mitgekriegt.
Da war die letzten Tage natürlich immer schon viel...
Stimmt, irgendjemand hat gewechselt, ne?
Ja, irgendjemand. Lewis Hamilton fährt jetzt für Ferrari, was natürlich für mich als Italiener... Also ich habe mich wirklich richtig, richtig auf die neue Saison gefreut, weil Hamilton bei Ferrari finde ich halt mega geil. Leider muss man sagen, das erste Rennen heute war wirklich... es lässt nichts Gutes ahnen für die Saison. Sie sind, glaube ich, 8. und 9. geworden. Ja... Naja, mal sehen. Tja, ich weiß nicht. Ich habe nicht so richtig viele Sachen, die bei mir hängen geblieben sind.
Gaming-mäßig ist passiert gerade viel. Ich habe schon das Glück gehabt, schon in Assassin's Creed reingucken zu können. Für Leute, die es mögen, also ich finde, es ist eines der besten Assassin's Creed, die es gibt, haben sie sehr geil gemacht. Also sie haben es abwechslungsreicher gemacht. Sonst war ja Assassin's Creed immer irgendwie so, nach einer Stunde hat sich irgendwie alles gleich angefühlt. Dann so wie die Teile davor und so. Und jetzt, das haben sie ganz geil hingekriegt, dass sie halt wirklich Mechaniken eingebaut haben, die es halt richtig, richtig interessant und so macht. Finde ich sehr gut. Dann ist Insoy ist kurz vorm Rauskommen, wo ich auch noch nicht weiß, wie ich das finden soll. Also Sims früher habe ich gerne gespielt, aber ich weiß ja nicht, ne? Ja. Hast du Sims gespielt? Spielst du Sims?
Also ich habe schon mal Sims gespielt, ja, aber auch ehrlicherweise ein bisschen gezwungenermaßen, weil ich ja mal in der Agentur EA als Kunden hatte. Also eigentlich nicht wirklich aus Privatvergnügen.
Okay.
Also das ist so ein Spiel, ähnlich wie diese, wie ja auch ich meine, Assassin's Creed ist ja letzten Endes auch ein Spiel, das von der Story lebt, oder?
Mhm.
Also,
ja.
Oder halt sowas wie Uncharted oder so, ne? Das sind alles keine Spiele für mich, weil mir ist es zu lang. Also, ich weiß nicht, ich habe nicht die Geduld, dann dieser Story zu folgen. Das ist alles so langatmig für mich. Und da, so geht mir das bei so einem Spiel wie Sims auch. So, ich habe null Motivation, da jetzt so ein von so einem Sim da irgendwie so ein paralleles Leben aufzubauen. Wo ich denke, ey, da kann ich ja in der Zeit mit meinem eigenen Leben viel geilere Sachen einstellen.
Ja, verstehe ich. Also ja, also es sieht cool aus, aber mir ist es schon wieder viel zu komplex. Also ich fand Sims, fand ich damals richtig geil. Das, weil es aber auch relativ simpel war. Aber jetzt, das fühlt sich alles jetzt schon so kompliziert an, dass ich mir vorstellen kann, dass ich keinen Bock drauf haben werde.
Ich hab immer so Momente, wo ich voll Bock habe auf solche Spiele. Ich habe mir auch mal zum Beispiel Stardew Valley gekauft, weil ich immer in meiner Fantasie denke so, ja, ey, das ist eigentlich voll cool, mal so ein Spiel zu spielen, weil dann setzt man sich halt jeden Abend daran und dann spielt man mal 2 Stunden und dann macht man es aus und dann am nächsten Tag spielt man weiter. Oder halt auch sowas wie so Rollercoaster Tycoon oder sowas, weißt du? Oder sowas wie jetzt Two Point Museum oder sowas oder Hospital. In der Theorie denke ich mal, ja, voll geil, aber dann fange ich an, das zu spielen und an einer halben Stunde denke ich, Alter, komm, ey, das ist mir kein Bock.
Ja, verstehe ich. Geht mir, also ich finde halt, Stardew Valley hat mich null gepackt. Also ich mag das eigentlich ganz gerne, so solche Spiele, aber Stardew Valley hat mich null gepackt. Und auch dieses mit der Insel, wie heißt denn das? Es gibt noch so ein Spiel, nicht Stardew Valley, das eine ist Stardew Valley und das andere ist, das ist auch so ein Nintendo-Spiel mit so einer Insel, ist auch nicht so meins. Ja.
Meinst du Animal Crossing?
Ja, genau. Achso. Animal Crossing. Ja. Habe ich auch gar keinen, also ist so gar nicht meins.
Nee.
Naja. Naja, es ist, wie es ist. Ja, und ansonsten, politisch gesehen, dreht sich alles um die Schulden, die jetzt gemacht werden sollen. Ja, jetzt wird schon.
Ja, mal sehen, jetzt diese Woche sind ja diese Abstimmungen.
Die ja, es ist so geil. Die versuchen irgendwie, also erst waren es die Grünen, die abholen mussten. Jetzt ist es, jetzt brauchen sie die Freien Wähler aus Bayern. Ohne die wird es nicht klappen. Es ist halt alles so ein Rumhantiere und Rum, wo ich immer denke so, und das Geile ist halt, jeder versucht jetzt noch irgendwas noch mit reinzubekommen. So, ne? Also, so, ja, also ich würde dem zustimmen, wenn denn noch, keine Ahnung, die Krötenreise geschützt wird mit 30 Milliarden.
No.
So, und das fuckt mich so ab, weil ich finde beide Sachen, die sie da vorhaben, finde ich nicht verkehrt. Ne? Also, dass die Infrastruktur vielleicht nochmal einen kleinen Schub kriegen sollte, einen finanziellen, ja, sehe ich so. Finde ich ganz genauso richtig, weil dafür sind so, die haben gestern, gab es eine ganz geile Reportage darüber, warum das so wichtig ist und dass es dann halt auch an die richtigen Leute geht, also an die Kommunen und so. Und da haben sie so gezeigt, so in einigen Städten in Deutschland sind die Schulen quasi komplett im Arsch. Die einzige Schule in so einer mittleren Stadt, die haben schon seit 7 Jahren, können die keinen Sport machen, also drinnen, weil die Schule und die Turnhalle im Arsch ist. Und sie brauchen dafür 2 Millionen. Also jetzt nicht was, wo ich sage, wird eng, schaffen wir nicht. Ey, wo ich auch denke, so, das kann doch nicht sein, dass man dagegen ist.
Nee, und wir haben das ja letztes Mal, glaube ich, als Flo dabei war, schon mal auch so ganz kurz angerissen, das Thema gerade da. Also wenn du, die Idee ist ja, dass der Staat, halt in solche Sachen investiert, in Schule, also ne, dieses sprichwörtliche in Bildung investieren, was ja in Deutschland immer besonders ausgeprägt ist, weil wir haben ja nun mal keine Bodenschätze und dieses ganze Bliblablub, was man schon vor 30 Jahren gehört hat, was ja aber auch grundsätzlich richtig ist. Und das Kalkül muss ja sein, dass natürlich je besser die Leute ausgebildet werden in der Schule und in der Uni oder sonst wo in der Ausbildung, dass das dann hinterher auch zu mehr Wertschöpfung, zu mehr Wohlstand führt. So, dass du halt für die 2 Millionen Euro, die du jetzt investierst in diese blöde Sporthalle, die, weiß ich nicht, in 15 Jahren, so hast du in der Kommune dann aber auch, ich weiß nicht, so und so viel mehr an Steuereinnahmen, weil, ja, so. Also auf kommunaler Ebene ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das so eins zu eins aufzurechnen, aber,
ja, aber schon, ja,
ich glaube, der Punkt, ne, ist klar. Also, ja. Ja, deswegen habe ich ein größeres Problem mit dieser Kohle für Verteidigung und so, weil A, ich irgendwie nicht so richtig daran glaube, dass die Bedrohung wirklich so groß ist, wie sie so dargestellt wird, und B, ja, quick, hier jetzt kaufst du halt irgendwie für 20 Milliarden nochmal irgendwie
3 Panzer,
15 Flugzeuge, so, und dann stehen die halt in einem Hangar rum und so, irgendwer fliegt damit ab und zu mal und trainiert, aber ansonsten ist ja wie, als wenn du dir ein teures Auto kaufst, so, nach einem Jahr ist es halt nur noch die Hälfte wert. So, weißt du, das ist ja, also, das ist halt keine Investition, es ist eigentlich im klassischen Sinne keine Investition, weil daraus wird nichts, also,
ja, ja.
Nichts, was mehr Wert bringt. Es sei denn,
ich glaube, man muss, ich glaube, es ist richtig und wichtig, zumindest auf europäischer Ebene darüber nachzudenken, sind wir eigentlich als Europa genug geschützt? Und aber ich finde, das ist halt, also für mich wirkt es so nach Aktionismus.
Ja, klar, ich sag jetzt auch nicht, ey, lass mal die Bundeswehr abschaffen, ne? Oder lass mal, wenn irgendjemand kommt, egal, es muss ja gar nicht Russland sein oder wie auch immer, wenn so, dann schmeißen wir alle mit Wattepads tot. Okay. Tot schmeißen darf man wahrscheinlich nicht sagen, aber bildlich gesprochen jetzt.
Ja, ja.
So, aber ich weiß nicht, ist es nicht schlauer zu sagen, du machst, also anstatt jetzt die Wehrpflicht wieder einzuführen, ja, und sozusagen dir eine Armee dahin zu stellen, die halt zu 75% aus irgendwelchen Dudes besteht, die sowieso eigentlich keinen Bock hatten und die halt so sich irgendwie durch die Grundausbildung gequält haben und hin und her. Sollte man dann nicht lieber weniger Leute haben, die aber alle so John Wick-mäßig drauf sind? Weißt du, wie ich meine?
Ja, also John Wick-Army, finde ich gut.
Ja, also kann man nicht halt die Bundeswehr sagen, okay, es sind vielleicht nur, ich weiß jetzt nicht, was eine angemessene Zahl ist, 80.000, 100.000 Leute, aber die sind, von denen ist halt einfach jeder richtig krass.
Ja.
Und nicht, und dann hast du doch, also dann von mir aus plus, ja, ey, kauf doch bitte noch 15 Drohnen oder irgendwas, was man halt so braucht heutzutage, ist ja alles fein. Aber ja, ich weiß nicht, diese Herangehensweise jetzt mit wieder Wehrpflicht und ach, ich weiß es nicht. Ich sehe das irgendwie nicht.
Naja. Gut, sonst haben wir eigentlich vom Dings her nichts, ne? Nee. Social Media mäßig ging sonst
nichts. Ja, ich glaube nicht.
Nö. Nö. So, dann starten wir mal direkt rein in die Olga. 1995. Ich war 24. Und du warst 20, ne?
Ja, 95 bin ich 20 geworden.
Ja. In England wird Jürgen Klinsmann, Fußballer des Jahres. In Deutschland wird der Spitz-Ahorn zum Baum des Jahres und die Kölner Haie gewinnen die erste deutsche Meisterschaft in der neu gegründeten deutschen Eishockeyliga. Außerdem wurde Multimedia zum Wort des Jahres in Deutschland, was prima zeigte, wo man sich technisch gerade so in der Entwicklung befand. Aber immerhin haben sich immer mehr Leute einen sogenannten Multimedia-PC gekauft. So.
Ja, das ist genauso gut wie heutzutage ein Gaming-PC von.
Ja, ja. Von oder ein Allround-PC.
Ja.
Auch geil.
Ja.
Oder aber auch aber der klassische Office-PC, mit dem man nur Office-Sachen machen kann.
Ja. Aber 95 Klinsmann, wo hat der hat bei Tottenham gespielt, unter anderem, ne?
Ja, wahrscheinlich irgendwo da, ne?
Ich glaube Tottenham. Aber ja, krass. Weil der ist ja erst nach seiner. Also, wo hat er denn in Deutschland?
Bei München hat er doch gespielt, oder?
Ja, München, aber. Ah, okay.
Ja. Also München und irgendwo. Warte mal. Also Bayern München hat er gespielt.
Ja, war der nicht auch mit
Stuttgarter Italien? Kickers und VfB Stuttgart. Dann hat er bei Inter Mailand, dann bei AS Monaco, dann Tottenham, dann FC Bayern.
AS Monaco, ey.
Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart, Inter Mailand, AS Monaco, Tottenham Hotspurs, Bayern München, Sampdoria Genua und dann nochmal Tottenham Hotspurs.
Hm. Naja. Ja, 95 war, glaube ich, ein richtig gutes Jahr.
95, glaube ich, war auch richtig. Also ich glaube, da sind richtig geile Sachen passiert, 95.
Ja, ich glaube, 95 ist auch richtig geile Mucke rausgekommen. Ja,
gucken wir
das
mal.
War so die Hochzeit des 90er Hip-Hops.
Ja. So, ja. Chaos-Tage in Hannover. Hannover, Anfang August 1995. Während überall Waterfalls von TLC in den Radios dudelte, verwandelt sich die Innenstadt in ein anarchistisches Schlachtfeld. Die legendären Chaos-Tage starten am 4. August, um pünktlich zum Wochenende das Establishment aufzumischen. Mehr als 2000 Punks und andere Unangepasste randalieren, plündern Geschäfte und liefern sich Straßenschlachten mit der Polizei. Für die einen war es ein epischer Punk-Protest gegen das System, für andere nur sinnloser Krawall. Die Bilder flimmerten landesweit über die Bildschirme und machten Hannover kurzzeitig zum Brennpunkt der Republik. Plötzlich rückte ein brutaler Straßenkampf in den Fokus und machte die Chaostage zu einem Wochenende, das in die deutschen Geschichtsbücher einging. Kann ich mich aber auch noch dran erinnern. Krasse Chaostage in Hannover.
Den Namen kenne ich auch, aber an das, also dass das irgendwie in Hannover, warum ausgerechnet in Hannover? Weil da ist doch, also.
Ist eigentlich nichts, ne?
Ja, nee.
Aber ich Hannover glaube, genau das ist nichts. Der Punkt, dass halt
so.
die anderen Städte, also da, wo man jetzt davon ausgeht, in Hamburg war ja auch Punks richtig krass, Berlin sowieso, Frankfurt, und ich glaube, man hat sich Hannover genommen, weil Hannover halt nichts konnte. Also, das meine ich gar nicht böse, aber so, das war halt, ist halt so eine gut bürgerliche Stadt.
Das kann sein. In den 90ern gab es ja auch noch, war da in Hamburg noch so, auch mit Hafenstraße noch so, oder war das schon 80er vorbei?
Nee, das müsste ungefähr 6-7 Jahre vorher gewesen sein. Weil ich weiß, als ich jung war und so in Clubs gegangen bin, das war gerade zu Zeiten der Hafenstraße.
Ja, aber gefühlt irgendwie hat sich damals die Polizei auch, also irgendwie, heutzutage passiert es nicht mehr so krass, ne? Also ist die.
Na, 1. Mai immer in Berlin, ne?
Ja, aber es ist auch nicht mehr so heftig, oder? Also ich kann mich erinnern,
letztes Jahr ging's, glaube ich.
Vor 15, 20 Jahren war da doch auch viel mehr Randale. Und ich frage
mich. Ja, vor 10 Jahren schon. Ich weiß noch, als ich in Berlin nach Berlin gezogen bin, da war 1. Mai, durftest du nicht in die Stadt fahren, weil. Also gerade Kreuzberg und so durftest du nicht hinfahren, weil da war richtig Alarm.
Ja, ich frage mich nur, sind die Leute, also die Leute, die da randalieren, sind es einfach weniger geworden oder ist die Polizei jetzt einfach krasser ausgestattet?
Ich glaube, die ist präsenter. Die Polizei ist präsenter. Ich glaube, die ist präsenter. Also krasser glaube ich nicht, weil ich wünsche mir ja bei manchen Sachen, dass wir amerikanische Verhältnisse haben. Also was den Umgang der Polizei mit Leuten angeht. Ich finde ja noch, unsere Polizisten sind noch viel zu nett in manchen Situationen. Und wer schon mal eine Polizeikontrolle in Amerika mitgemacht hat, da ist nichts nett. Die zeigen die gleich von vorne. Ich bin einmal in Las Vegas, bin ich angehalten worden. Und das war echt nicht cool. Also sie waren höflich und nett und so, aber die haben keinen Zweifel dran gelassen, was passiert, wenn ich nicht höflich und nett bin.
Hm. Ja, ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen, weil manchmal habe ich genau den gleichen Gedanken, weil ich halt auch generell halt denke, mir ist es egal, weil ich habe nichts. Also klar, wenn du jetzt halt irgendwie mal zu schnell fährst und dann hält dich einer an und kriegst ein Ticket, okay, hast halt Pech gehabt, ne? Aber wenn du jetzt vielleicht auch so random kontrolliert wirst, denke ich mir immer so, ja, ey, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht auch ein Trugschluss ist. Weil du kannst halt auch mal an so einen Cop geraten, der halt einfach willkürlich, also weißt du, dessen Frau den heute Morgen verlassen hat und der einfach scheiße drauf ist und dann...
Ja, glaube ich auch. Aber ich finde halt, dass quasi durch die nicht vorhandene Disziplin, ne? Gerade bei Konfrontation mit der Polizei, also die Leute geben mir einen Fick drauf, dass das ein Polizist ist, der vor dir steht. Und ich glaube, also das finde ich halt schon schwierig.
Ja, ja.
Also dieses absolut respektlose, wie Leute sich gegenüber der Polizei verhalten, ey, ich komme da drauf einfach nicht klar.
Ja, nee, das finde ich auch. Also
ja. Da gibt es für mich auch keine Begründung für warum. Also ich finde sowieso, dass also generell, ne, dass dieser Respekt vor anderen Menschen und so, aber ich finde halt, ein Polizist ist halt immer noch ein, das ist ein, wie heißt das, eine nicht Respektsperson sowieso, das sollte jeder sein, aber quasi, das ist eine Polizist ist eine gehobene Instanz und so, also da finde ich halt schon, da musst du dich, da gibt es gewisse Dinge, die du einfach nicht machen darfst. Und wie die Leute sich teilweise benehmen, Polizisten gegenüber, finde ich halt schon krass.
Ja. Ja, umgekehrt muss man sich auch nicht alles gefallen lassen, aber ja, du hast schon recht, also ich finde auch.
Klar, aber ich, also.
Generell auch jetzt, also alle Leute, die irgendwie auch, da geht ja genauso für Feuerwehr oder so, ne? Da
ja, gibt's auch Beispiele. Für alles. Ne? Also, aber ich finde bei Polizisten, finde ich das auch so krass, warum Menschen das machen, weil die sitzen ja nun mal am längeren Hebel. Und wenn du die beleidigst, dann, ja, dann können sie halt auch lustige Sachen mit dir machen. Das ist einfach so. Und deswegen, ich raff's nicht und ich finde, dass die Leute da echt viel zu nett, die Polizisten viel zu nett sind, manchmal. Nicht immer, aber manchmal.
Ja.
Naja.
Naja, jedenfalls, es gab ja, war das letztes Jahr, so eine Mini-Neuauflage, also nicht der Chaos-Tage, weil da wurde nicht groß rumrandaliert, aber es gab ja dann irgendwann dieses Punk-Treffen auf Sylt.
Stimmt.
Das fand ich auch sehr lustig.
Ja, wobei, das fand ich halt auch lustig, aber die waren ja auch nicht, die waren ja nicht da zum Randalieren oder so.
Nee, nee.
Die waren ja einfach nur, haben nur gesagt, so, ja, Sylt finden wir eigentlich ziemlich geil.
Das war doch irgendwie mit dem Deutschland-Ticket, oder? War ja, das genau. Nicht so, dass die gesagt haben, oh geil, wir können jetzt alle für ein Fuffi nach Sylt fahren?
Ja, genau. Da war das ja noch 29 Euro.
Stimmt, ja, ja, ja.
Also das fand ich, also ich fand es lustig, aber auch da wieder fand ich es nicht lustig, wie sie, also dass das dann so eskaliert ist. Also so, ne, das war ja, sah ja dann wirklich schon, die haben dann ja wirklich da an dem Platz, wo, also an dem Flanierplatz und so, haben die dann da halt einfach gehaust, wie so Berber. Und das war dann halt schon nicht mehr geil. Also ich fand es lustig, dass sie da alle hochgefahren sind, aber dann hätte dann auch gereicht, finde ich.
Ja, einmal ein Gruppenfoto und dann.
Ja. Also insofern. Ja, nee, so. Was hatten wir denn noch? Es war einer dieser Momente, in denen das Ende der Welt plötzlich zum Greifen nahe schien. Am 25. Januar 1995 starteten norwegische Wissenschaftler eine Rakete, um das Polarlicht zu erforschen. Vermeintlich harmlos, doch beim russischen Militär gingen sofort die Alarmsirenen an. Boris Jelzin aktivierte als erster und bislang einziger Präsident den Atomkoffer, jenes sagenumwobene Symbol für die ultimative Apokalypse. Glücklicherweise klärte sich die Situation rechtzeitig, bevor ein roter Knopf gedrückt wurde. Trotzdem bleibt diese norwegische dieser norwegische Raketenzwischenfall ein gruseliger Reminder daran, wie schnell Frieden in Flammen aufgehen kann. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm.
Ich auch nicht, überhaupt nicht.
Also ist klar, das ist Jelzin. Jelzin wieder Wodka zu viel getrunken und dann hat er gesagt, oh ja, hier, ne? Da,
der war krass, der Typ, ey. Also ja. ich kann mich jetzt auch nicht mehr so im Detail an den erinnern, aber ich habe noch so Nachrichtenbilder im Kopf. Der war ja wirklich dauerbreit, ne?
Ja, also er wirkte zumindest so, als wenn er dauerbreit war.
Ja, der war so, der war ja auch schon so völlig aufgequollen vom Alkohol und so. Also
ja.
Naja, richtig krass. Naja, aber der hat sich auch nicht so mega lange gehalten.
Ja, weiß ich gar nicht. Der ist nach Gorbatschow gekommen, ne?
Ja, ja, genau, der kam irgendwie nach Gorbatschow und dann, ich krieg's jetzt auch nicht mehr so ganz genau zusammen und dann war ja sogar so eine Mini-Revolte da irgendwie und dann kam ja, glaube ich, Putin schon.
Ja, genau. Aber habe ich auch gar nicht auf dem Schirm. So. Am 20. März verübt die sektenartige Gruppe Omo Shinriko einen Saringasanschlag in der Tokio U-Bahn. Diese Nervenkampfstoffattacke forderte mehrere Todesopfer und verletzte tausende Menschen. Ein Albtraum inmitten der morgendlichen Rush-Hour. Obwohl das Land kulturell aufblühte, dank Manga, Anime und Videospielen wie Chrono Trigger, riss dieses Verbrechen tiefe Wunden in die japanische Gesellschaft. Aum Shinriko, deren Name eigentlich höchste Wahrheit bedeutet, wurde spätestens nach dieser Tat weltweit bekannt und gefürchtet. Bis heute gilt der Anschlag als einer der schlimmsten Verbrechen in Japans Nachkriegsgeschichte, der noch viel schlimmer hätte ausfallen können, denn die Sekte hatte mit Tausenden von Toten gerechnet. Da die Sekte jedoch Sarin mit einer verhältnismäßig geringen Reinheit von 30% verwendete, sowie die Luftströmungen der U-Bahn berechnet hatte, kam es zu diesem relativ niedrigen Anzahl von Toten. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Giftgasanschlag in Tokio.
Ja, das erinnere ich auch noch. Und ehrlich gesagt, also ich meine, man soll sowas nicht herbeireden, aber ich finde es ein bisschen verwunderlich, ehrlich gesagt, dass seitdem in diese Richtung nicht mehr passiert ist. Weil ich meine, es gibt so ein paar Städte, die halt super verwundbar wären, wenn du quasi, also dieses, ne, so das U-Bahn-Netz irgendwie, ja, vergiftest oder wie auch immer. Ich meine, wenn du möglichst viel Schaden anrichten willst, ist es schon keine schlechte Taktik. So, aber was ich nie so richtig verstanden habe, ich meine, die sind so völlig aus dem Nichts aufgetaucht, diese komische Sekte, dann haben die diesen Anschlag verübt. Okay, danach waren die wahrscheinlich weg vom Fenster, weil die alle im Knast saßen oder so, aber danach hat man ja auch nie wieder irgendwas von denen gehört. Also weißt du, es ist so ein voll komisches Phänomen irgendwie.
Ja. Naja. Naja, aber das war crass, war das. So.
Doch kein so geiles Jahr, 95.
Nee, bisher irgendwie nicht, aber es wird besser. Ich glaube, es wird Atomkrieg. Besser. Am 24. August 1995 stand die Tech-Welt Kopf. Microsoft veröffentlichte Windows 95 und katapultierte den PC endgültig ins popkulturelle Rampenlicht. In TV-Werbespots dröhnten die Rolling Stones mit Start Me Up, während Bill Gates und seine Crew versuchten, Computer für Normalsterbliche hip zu machen. Plötzlich gab es dieses mysteriöse Startmenü. Gleichzeitig standen Leute Schlange vor Elektrogeschäften, fast so, als gäbe es einen neuen Sneaker. Auch jene legendäre Promo mit Jennifer Aniston und Matthew Perry, die dem Ganzen noch mehr Glanz verpasste, wurde zum Kuriosum. Ja, das war die Zeit, da war ich in der Agentur und wir haben für Microsoft gearbeitet. Also wir haben die ganzen Messen und Handelspromotion und sowas gemacht. Insofern war ich schon voll into 95. Das war eine gute Zeit.
Ich muss gerade mal überlegen. An mir ist es, glaube ich, ziemlich vorbeigegangen, weil ich in der Zeit ein iMac besessen habe.
Ah, du warst einer von diesen.
Und da hat mich natürlich Windows 95 herzlich wenig interessiert. Klar, dieses You Start Me Up und so, also die Werbung dazu habe ich auch mitbekommen. Dieses Jennifer Aniston-Ding habe ich nicht so auf dem Schirm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die damals vielleicht hier in Europa auch gar nicht so bekannt war, sondern dass es mehr so ein Amerika-Ding war. Aber da weiß ich nicht, was damit gemeint ist. Und naja, wir haben das ja schon ein paar Mal gehabt. Also ich bin ja, obwohl ich sozusagen in den professionellen PC-Gebrauch mit dem iMac eingestiegen bin ich ja großer Windows-Verfechter. Ich bin gar kein großer Fan von Mac, also von den Geräten schon, aber das Betriebssystem finde ich eigentlich nicht so geil. Und ich finde halt, okay, es gab immer so ein paar Rückschritte zwischendrin, aber eigentlich hat Windows sich doch ziemlich cool entwickelt, so über die Zeit. Definitiv. Und ich habe auch nie diese typischen Probleme gehabt mit, ja, stürzt immer ab und immer Bluescreen hier, Bluescreen da, wo ich mir dachte, Leute, Alter, ihr habt einfach scheiß PCs. Das ist nicht die Schuld der Software. Also ich habe nie Probleme mit Windows gehabt.
Nee, ich eigentlich auch nicht. Also, ich auch nicht. Ich fand Windows immer geil. Und ich habe mich immer gefreut, wenn ein neues Windows gekommen ist.
Ja, das kann ich jetzt nicht unbedingt behaupten, aber weiß ich nicht. Also für mich.
Doch, ich fand das immer geil. Ich habe mich auch, war auch immer in diesen, es gibt so ein Windows-Programm, mittlerweile nennt sich das Windows Insider. Und da ist es halt so, dass du die quasi ab dem Zeitpunkt, wo die nicht so viel kaputt machen können, wenn es abstürzt, dann kannst du das benutzen und testen. Und das habe ich auch immer gemacht. Das fand ich immer richtig gut. Hatte ich Bock drauf. Das fand ich. Ich mag Windows. Ich mag auch jetzt Windows noch. Ich finde, das wird immer besser und immer angenehmer. Ich finde jetzt, was mich jetzt so ein bisschen nervt, ist dieses, dass jeder sein eigenes AI und KI-Ding macht. Das nervt halt. Anstatt, dass sie sich alle darauf konzentrieren, dass es einen gibt. Weil, quasi Google hat Gemini, dann hat Microsoft hat Copilot, dann Apple hat ihr eigenes, dann gibt es noch ChatGPT. Also das finde ich halt so doof, dass sie, das alles nicht eins ist.
Ja, keine Ahnung. Also ich muss sagen, das, was ich bisher am wenigsten checke, ist tatsächlich auch das von Windows, also dieses Copilot-Ding, das, keine Ahnung, aber ich benutze auch nicht so viel Microsoft-Produkte, außer Windows halt. Ich glaube, dann macht es auch nicht so viel Sinn. Ich benutze halt aktuell tatsächlich Gemini so ein bisschen.
Na, also was bei Copilot ganz geil ist, da ist Google halt nicht gut drin. Wenn du zum Beispiel Sachen in Word, Excel oder sowas machst. Das kannst du mit Copilot ganz geil machen. Dann kannst du halt sagen, so, ey, ich will das und das machen, das und das soll angezeigt werden, bla bla bla. Und dann macht er dir daraus halt, dann sagt er dir so, ey, du hast, ich habe das letzte Woche habe ich das gemacht, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne das und das anzeigen. Und dann hat er mir so vier Varianten vorgeschlagen. Und dann sagst du, ja, okay, das finde ich ganz cool, dann nehme ich Variante 4 und dann baut er es direkt. Das ist halt schon ganz cool. Das macht Gemini auch oder Gemini oder wie auch immer das heißen mag, macht das aus, auch wenn es halt um Excel, Quatsch, also nicht Excel, sondern quasi
ja, hier Sheets,
Tabellen und wie das alles heißt. Ja. Und aber ja, ich würde das cooler finden, wenn es eins geben würde, was sich durchsetzt.
Ja, kann sein. Ich weiß es gar nicht genau. Vielleicht ist es aber auch okay, wenn es am Ende 2, 3, 4 gibt und jeder hat halt so seine Spezialisierung. Ja, naja. Ach, keine Ahnung.
Wir gucken einfach mal, wo sich das hin entwickelt. So jetzt, Los Angeles, Mai 1995. Während Grunge und Gangster-Rap an der Spitze der Charts miteinander kämpfen, öffnet die allererste Electronic Entertainment Expo, kurz E3, ihre Tore und versetzt Gaming-Fans weltweit in Aufruhr. Plötzlich war Zocken kein reiner Nerd-Keller-Sport mehr, sondern ein populäres Must-Have. Sony präsentiert stolz sein neues Baby-Playstation mitsamt Ridge Racer und Battle Arena Toshinden, während Sega seine neue Saturn-Konsole mit Titeln wie Panzer Dragoon und Virtua Fighter ins Rampenlicht stellte. Auch Nintendo ließ sich nicht lumpen und gab Einblicke in kommende Hits, die später Kultstatus erreichen sollten. Darunter Projekte für das berüchtigte Virtual Boy. Selbst Square Enix, damals noch Squaresoft, rührte die Werbetrommel für Rollenspielkracher wie Chrono Trigger. Diese exklusive Mischung und die bombastische Inszenierung der einzelnen Games durch die aufsehenserregenden Stände sorgte für eine Partyatmosphäre, die man in dieser bislang eher steifen Branche nicht kannte. Im Rückblick hat dieses Debüt der E3 einen Meilenstein in der Geschichte der Videospiele gesetzt und die Branche niemals mehr losgelassen. Bis zu ihrem unrühmlichen und eher klanglosen Ende, aber bis dahin dauert es noch ein paar wunderbare Jahre. E3 habe ich geliebt. Ich habe sie geliebt. Ich sag's, wie es ist.
Ja, 100 Pro. Du warst mit Sicherheit häufiger da als ich.
Ich habe mal gezählt, tatsächlich war ich 18 Mal da.
Okay, ja. Ich war, glaube ich, 4 Mal da. Ja, aber ich fand's auch geil. Was ich im Nachhinein, also als ich das erste Mal selber vor Ort war, weil es wurde ja, das war ja immer auch schon ein Nachrichtenthema, ne? Also es gibt ja so zwei Momente im Jahr, wo es passieren kann, dass Gaming so richtig zum Nachrichtenthema wird. Das natürlich, wenn Gamescom ist. Aber halt auch wenn E3 ist, so, dann weiß ich nicht, zumindest weiß ich nicht, bei NTV oder so, also in der Tagesschau wahrscheinlich jetzt nicht oder so, dann war das mal Thema. Und da wurde ja auch immer, ne, was das für eine riesengeile Messe ist und hin und her. Und wenn du die Gamescom kanntest und dann zur E3 gefahren bist, hast du ja immer gedacht, ey, wieso, ja, wo sind jetzt hier die anderen Hallen?
Ja, so. Genau.
Und es waren ja auch, also publikumsmäßig, am Anfang war ja, glaube ich, gar kein Publikum, also nee, normales Publikum. Die
letzten 5 Jahre war Publikum so semi erlaubt.
Also mich hat das voll überrascht, halt, als ich das erstmal da war, wie klein das war. Aber es hatte natürlich dadurch, es ist eben Nordamerika, deswegen nochmal relevanterer Markt. Und viele Publisher haben halt da ihre fetten Titel zum ersten Mal vorgestellt. Deswegen war es immer noch ein bisschen relevanter. Und ich fand, muss auch sagen, was da so jetzt in dem Text eben ein bisschen beschrieben war, diese Atmosphäre da, fand ich halt auch immer geil.
Ja.
Das war schon eine coole Messe.
Also es war halt, also was ich halt krass fand da, war, was für Leute du da getroffen hast, ne? Also die auf der Messe ganz normal waren. Also ich habe keine Ahnung, ich habe Steven Spielberg gesehen, ich habe Mike Tyson gesehen, ich habe Keanu Reeves gesehen, und alles immer auf dieser Messe.
Ja.
Und was halt krass war, auf meiner ersten E3 wurden 1200 Spiele gezeigt und auf meiner letzten E3 wurden 280 Spiele gezeigt. Das finde ich so bezeichnend, weil du hast halt, das war so krass und dann was ich auch noch weiß, ist, das goldene Ticket war immer zur Sony-Party zu kommen, weil da haben dann auch, keine Ahnung, in einem Jahr war Robbie Williams da, in einem Jahr waren die Black Eyed Peas da, dann hat Microsoft mitgezogen, da waren die Chemical Brothers waren da und haben da auf der Party aufgelegt und so. Also es war halt echt krass und das war halt so geil, weil alle haben versucht, höher, schneller, weiter zu sein als die anderen mit ihren Ständen und mit dem, was sie dort angeboten haben. Es war einfach eine der geilsten Messen, die ich je besuchen durfte.
Ja. Das mit den Leuten stimmt auf jeden Fall. Ich habe, also eine meiner Lieblingsgeschichten ist, ich war ja hauptsächlich zu meiner Zeit dabei, als ich bei Rocket war, also wo wir halt eben Gaming-Hardware gemacht haben. Und wir hatten immer so eine ziemlich enge Partnerschaft mit Alienware. So, wir haben auch immer deren Stände ausgestattet mit halt mit Mäusen, Keyboards und so weiter. Und dann war ich da und dann sind wir auch abends irgendwie mit denen noch essen gegangen. Da war der Chef von Alienware und die gehörten damals ja schon zu Dell. Dann war da noch irgend so ein Dude von Dell irgendwie dabei, den kann ich gar nicht. Und noch so ein dritter Typ. Und mit dem die ganze Zeit irgendwie da gequatscht und ich wusste aber gar nicht genau, wer das ist, und hin und her. Und dann habe ich den irgendwann gefragt, ey, sag mal, was machst du eigentlich und so. Und dann hat er mir seine Visitenkarte gegeben. Dann war der war Sales, irgend so Sales Representative von Lockheed Martin. und hat, also sein Sales-Produkt waren F-16 Kampfjets. Okay. Und er war halt da, um halt mit irgendwelchen Entwicklern zu reden, die halt so Kriegsspiele, also ne, so wie Battlefield oder sowas, dass halt dieses Produkt F-16 möglichst realistisch in den Spielen auftaucht und so weiter und so fort.
Gute Sache.
Und mit solchen Leuten hast du da auf einmal zu tun gehabt und das war so, ich so, okay, ja, ist klar. Dann,
ja, also ich habe es wirklich geliebt und für mich war es immer so, das Highlight des Jahres war die E3 tatsächlich. Und ich habe ganz viele richtig coole Erinnerungen an Los Angeles und an die E3.
Das ist aber auch das Ding. Es ist halt, ne, es hat so, du warst nicht in Köln, sondern du warst halt einfach in L.A. So, du
genau.
Es gab ja immer so, also viele deutsche Messebesucher oder auch Aussteller haben sich immer in Venice Beach eingemietet. So, da gab es dann auch immer so eine kleine Community. Du konntest halt in L.A. natürlich noch so drumherum auch super viele coole Sachen machen. Das war schon ein anderer Vibe als jetzt. Obwohl die Gamescom eigentlich nochmal natürlich besuchermäßig viel, viel größer gewesen ist, aber halt trotzdem halt vom Ding her was ganz anderes.
Ja, sie war aber nie so relevant. Also ich habe ja 4 Jahre lang die Gamescom gemacht und deswegen, es ärgert mich nicht, das zu sagen, weil sie war leider nie, wir haben es nie geschafft, so relevant zu sein wie die E3. Also weil Relevanz wurde immer nach Neuheiten bewertet. Wie viele Neuheiten und welche Neuheiten und wie viel früher sozusagen die Spiele dort präsentiert wurden. Und wir haben es nie geschafft, auf der Gamescom halt so AAA-Titel das erste Mal quasi zu zeigen. Und dann haben wir uns irgendwann, nach 2 Jahren, habe ich dann irgendwann gesagt, so Leute, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, aber ich glaube nicht, dass wir es hinkriegen werden, diesen Fokus von der E3 wegzunehmen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so lass doch mal Folgendes machen. Lass doch nicht sagen, wir sind relevanter, weil bei uns siehst du die Titel zuerst, sondern wir sind relevanter, weil bei uns kannst du sie das erste Mal spielen. Weil das haben wir halt schon geschafft, dass die Spiele, die dann rausgekommen sind in dem Jahr, die waren auf der Gamescom, haben sie die dann halt schon immer ausgestellt und konnte man dann da anzocken das erste Mal. Und dann ging es eigentlich.
Ja.
Aber dieses Relevanzthema, ja, wir müssen dafür sorgen, dass bei uns die AAA-Titel gezeigt werden, ja, haben die Publisher aber nicht gemacht.
Nee, und da muss man jetzt auch, glaube ich, einfach ein bisschen was zum Timing sagen. Ich meine, die E3 war immer so Anfang, Mitte Juni. Und ich glaube, das ist noch so ein bisschen aus der Zeit des also wo die Spiele halt noch auf DVDs vertrieben wurden, dass du halt gesagt hast, du musst Anfang Q3 halt deinen Kram irgendwie präsentieren, damit du halt noch die Bestellung und die ganze Auslieferung dann bis zum Weihnachtsgeschäft hinbekommst. Und die Gamescom, glaube ich, war schon immer im August, oder? Also eher so Mitte August. Und da bist du fast schon zu spät. Aber eigentlich ist ja dieses...
Nee, zu früh. Das ist das Problem. Die großen Publisher haben alle gekämpft jahrelang. Also, und ich habe mitgekämpft, aber gegen sie. und zwar ist der Durchschnittspublisher will eigentlich, dass die Gamescom im September ist. Damit sie sozusagen die Kaufimpulse der Leute mitnehmen können. Weil dann die Spiele halt kurz danach rauskommen. August ist ihnen immer zu früh gewesen.
Ja, gut, aber aber das passt ja eigentlich zu diesem Fokus des, okay, hier kannst du es jetzt auch zocken.
Ja, genau.
So, weil dann damit würdest du das ja noch unterstreichen, wenn du sagst, ey, hier kannst du den Titel mal ausprobieren und wenn er dir gefällt, kannst du hier vielleicht auch direkt pre-ordern oder was weiß ich.
Genau. Also. Das ging aber nicht, weil die Leute Angst hatten, die Gamescom muss immer in den Ferien sein. Und es gab halt im September keine Ferien.
Ja, wobei das mittlerweile ja auch nicht mehr, also die ist ja jetzt so spät.
Ich glaube.
Beziehungsweise einige Ferien so früh,
dass. Ja, aber es ist auf jeden Fall immer noch so, dass Köln, also NRW, hat auf jeden Fall Ferien. Und dann ist es ja so, dass quasi die Ferien immer rotieren. Also die Ferien in Deutschland sind ja über 2,5 Monate, glaube ich, gestreckt. Die großen Ferien. Sodass nicht immer alle gleichzeitig Ferien haben, sondern es ist irgendwie 2, 2,5 Monate oder sowas ist oder 3 Monate. Und Köln ist immer, also wir haben immer das letzte Ferienwochenende genommen.
Okay.
Ja. Ach, gute alte Zeit. Jetzt geht's weiter. Kinocharts in 1995. Gegen ein Schweinchen namens Babes hatte 1995 ein Geheimagent namens James Bond keine Chance an der Spitze der Kinocharts. Während das niedliche Schwein insgesamt über 6 Millionen Kinozuschauer lockte, wollte das andere niedliche Schwein Pierce Brosnan nur 5,5 Millionen Zuschauer in 007 Goldeneye sehen. Mit Stirb langsam jetzt erst rechts, Stargate und Waterworld pumpte 1995 außerdem noch ein paar Klassiker des üppig budgetierten Action-Kino raus. Und außerdem revolutionierten 7 noch das Serienkiller-Kino und wie viel es in Filmen regnen darf. Raus und außerdem revolutionierte 7 noch das Serienkiller-Kino und wie viel es in Filmen regnen darf. Okay. 7 fand ich einen der krassesten Filme überhaupt. Kennst du den?
Ja, na klar. Habe ich ungefähr 10-mal gesehen. Ja, also einer der... Also für mich... Okay, ist immer schwer, sowas zu sagen, aber ich
habe... Er gehört zu den besten Thrillern.
Ist für mich, glaube ich, so einer der Top Ten, würde so in meiner Top Ten-Liste auf jeden Fall sein.
Ja, aber ich glaube, es spielt auch eine sehr, sehr große Rolle Denzel Washington. Weil es gibt so viele Filme mit Denzel Washington, die ich richtig, 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 richtig gut finde. Das ist 7, dann Training Day. Kennst du den? Wo er der korrupte Bulle ist. Auch richtig krasser, geiler Film. Musst du dir echt
angucken. Mal.
Training
aber
Day.
Warte mal, 7.
Training Day, richtig geil. Ja. Und hier die neueste, das neueste, was ich richtig krass finde, ist halt Equalizer.
Ja, aber in 7 ist es aber Morgan Freeman.
Ist das nicht Denzel Washington? Nee. Was? Du verarschst mich.
Nein, doch.
Hast du gerade gegoogelt oder googelst du jetzt?
Nein, ich sag doch, ich habe den 10-mal gesehen, den Film. Ist Morgan Freeman? Sehr sicher, dass es Morgan Freeman ist.
Oh nein, ich habe... Alter, okay, schade.
Aber ich weiß, also ich weiß, was du Denzel Washington... Ich finde...
Ich verwechsel den immer Morgan Freeman und Denzel Washington.
Ich finde jeden Film mit Denzel Washington geil. Also sogar diesen... Hast du diesen gesehen, wo er diesen Piloten spielt, der so... über Kopf landet, aber dann so Alkoholiker ist und hinterher verklagt wird und so. Nee, auch richtig geil. Also eigentlich jeder Film mit Denzel Washington ist geil.
Ja, aber Morgan Freeman gehört auch meiner Meinung nach zu mit den besten Schauspielern überhaupt. Was ich bei dem krass finde, ist, der spielt manchmal einen Film mit, wo du denkst, nee, da spielt er nicht mit. Also sowas wie Bruce Allmächtig mit Jim Carrey.
Ja, oder auch ein sehr gutes Beispiel dafür, hier haben wir letztes Mal drüber gesprochen, glaube ich, diese Batman-Trilogie.
Ja, stimmt,
The Dark Knight.
Ja, aber beide sind richtig gute, krasse Schauspieler, finde ich.
Ja.
Also, finde ich wirklich.
Definitiv. Die, keine Ahnung, die anderen Filme alle, also Waterworld fand ich damals auch cool.
Fand ich auch cool. Und
ein
Schweinchen am Welt fand ich richtig scheiße. Hab ich nie gesehen, James klar. Bond fand ich auch richtig scheiße mit Pierce Brosnan. Wobei aber das, der Titelsong, den fand ich richtig geil von Tina Turner. Goldeneye.
Ja.
Der war richtig gut. Stirb langsam, klar. Fand ich auch gut. Stargate fand ich auch gut. Die fand ich eigentlich alle gut. Aber 7.
Stargate habe ich nie gesehen.
Ja, doch. Und dann kam die Serie und dann war ich richtig enttäuscht. Weil ich dachte, die ist genauso geil wie der Film, aber.
Ich hätte jetzt, also wenn du mich jetzt gestern gefragt hättest, hätte ich gedacht, es gibt nur die Serie. Ich kenne das nur als Serie irgendwie.
Stargate gab es einen Film, ja. Und danach kam die Serie. Naja, so. In der Zurückerinnerung war Zombie von den Cranberries eine der größten Nervensägen 1995, aber tatsächlich nur eine Woche auf Platz 1, bevor Vangelis mit Conquest of Paradise sich für ganze 11 Wochen ganz oben festgebissen hat. Es brauchte schon Take Z mit Back for Good, bevor eine Nummer 1 feststand. Der Kulthit Mief, nehme ich jetzt, auch wenn ich stinke, von Die Doofen, war auch nur eine Woche auf Platz 1, aber lebt seitdem mit mietfrei im Trommelfell als Wurf-Ohrwurm, der immer wieder getriggert werden kann. Und nach Cotton Eye Joe landeten Rednecks mit Wish You Were Here ihren zweiten Nummer-1-Hit und straften alle Lügen, die bei der Band ein One-Hit-Wonder glaubten. Gegen Ende des Jahres befand sich dann noch ganz Deutschland dank Coolio in Gangsters Paradise. Das ist ein krasses Jahr.
Ja. Also ich hätte jetzt spontan gesagt, das ist alles irgendwie Müll.
Warte mal. Also Vangelis ist ja, Conquest of Paradise ist ja nur so erfolgreich wegen Henry Maske.
Ja. Ja.
So. Take That, geht so, fand ich damals nicht so geil. Me fand ich auch richtig scheiße von den Doofen. Rednecks ging, also fand ich auch ganz freudig. Und Gangsters Paradise fand ich schon ganz cool, weil aber auch, weil Michelle Pfeiffer eine geile Sau war.
Ja, okay, aber nee, das hat's für mich jetzt auch nicht gerettet. Also ich war nie der riesen Coolio-Fan und mir war das zu poppig damals einfach. Und also der ganze Song basiert ja, also man ist, ein Sample ist fast schon untertrieben. Eigentlich ist es im Grunde genommen einfach über einen Stevie Wonder Song gerappt. Und das war mir einfach zu billig irgendwie.
Ja, also ist das wieder so ein, ja, warte mal. Aber ich will mal gucken, weil eine Sache verstehe ich nicht.
Also da kam bestimmt noch richtig krasse Sachen raus, die jetzt hier nicht in der Liste drin sind.
Ja, das hatten wir ja schon mal. Das ist ja, ich gucke jetzt auch noch mal.
Ich mache jetzt hier auch mal eine Stichprobe.
So. Ich bin gespannt hier, was hier so
abgeht. Es gibt eine Wikipedia-Seite 1995 in Hip-Hop, wo alle Releases.
Das war aber ein richtig wildes Jahr. Da war Deutschland so. Zum einen hattest du so. Also, das war ganz komisch, weil es halt kein typisches Themenjahr war. Also, du hast ja immer so, dass in einem Jahr, keine Ahnung, Grunge, in einem Jahr Britpop und hier, wenn du dir hier mal die Top 20 anguckst, dann hast du Rap, dann Europop mit Rednecks oder Scatman John, dann hast du diesen Euro-Elektro-Rotz, Mark O, Tears Don't Lie und so. Also, das ist ein ganz wildes Jahr. Fantastischen Vier, sie ist weg.
Ja, ach naja, ist ja auch immer alles Geschmackssache. Also es kam aber, ich bin jetzt hier auf dieser Wikipedia-Seite, es kam halt schon sehr krasse Hip-Hop-Sachen raus in dem Jahr. Also unter anderem, nur mal ein Beispiel zu nennen, was natürlich eins, also aus meiner Sicht bis heute, eins der krassesten, zumindest West Coast Hip-Hop-Alben aller Zeiten ist, Tupac, Me Against the World.
Oh, sehr gutes Album.
Und es kamen auch diverse Sachen von so aus diesem ganzen Wu-Tang-Umfeld irgendwie raus. Krasses KRS-One-Album kam in dem Jahr raus.
Das Greatest Hits-Album von Bruce Springsteen.
Auch nicht verkehrt. Und die meist verkaufte Hip-Hop-Single in dem Jahr ist tatsächlich Gangsta's Paradise, Coolio. Und danach kommen aber auch schon so All-Time-Classics wie Hey Lover von LL Cool J. Sehr legendäres Video. Und auch bis heute einer meiner favorite Hip-Hop-Songs ever. Lunas, I Got Five.
Das ist auch richtig gut.
Also, ja, naja.
Aber das ist krass, weil eins meiner Lieblingsalben ist auch da rausgekommen. Puls von Pink Floyd. Das fand ja auch gar nicht statt. Das Soloalbum von Andy Lennox kam raus. Krass. Ich finde das so geil, so Alben sich anzugucken. Finde ich geil.
Ja, das, weil heute siehst du sie ja auch nicht mehr, ne? Also ich finde, also mir geht das so, wenn ich so alte Albumcover sehe, weil also meine Eltern haben ja früher auch so eine echt relativ umfangreiche Platten- und CD-Sammlung gehabt. Ich kenne halt voll viele dieser alten Cover. Ja. Und heutzutage, wenn du den Kram nur bei Spotify anhörst, entweder sind die Sachen sowieso in einer Playlist drin oder ist irgendein Bild oder siehst es halt nur so ganz klein.
Ja, aber es ist krass, da kam auch 1995 kam das Album von Schwester S raus. Es ist soweit, das Debütalbum.
Ah, ja.
Ey, das ist geil, was da für Alben rauskam. Krass. Und die drei Tenöre. Das Domingo und Pavarotti. Aber voll viele Best-of-Alben kamen da raus. Ich habe ja immer Live-Alben, fand ich immer geil.
Ja, habe ich mich nie so mit beschäftigt, weil ich habe ja, wie gesagt, so also gerade zu der Zeit fast nur Hip-Hop gehört und Hip-Hop live, ehrlich gesagt, ist immer scheiße.
Richtig räudig.
Also auf ein Hip-Hop-Konzert brauchst du eigentlich nicht gehen.
Da hast du immer so Schulfeier-Vibes, finde ich.
Ja, ist ganz schlimm. Ja, auch meistens soundmäßig richtig, richtig schlimm. Also das muss man sich echt nicht antun.
Und vor allem am schlimmsten in Hamburg war das, die meisten Hip-Hop-Sachen haben in der Markthalle gespielt. Kennst du die noch?
Ja, klar, da war ich auch auf irgendwelchen
Champs. Alter, das war insgesamt das Asozialste, was es gab. Der Raum hat gestunken, wie so ein Umkleideraum aus der Turnhalle. Und dann, weil da auch wirklich alles war, da war Punk, da war Rock, da war, und dann kam, ich habe da gesehen, De La Soul habe ich da gesehen, dann habe ich gesehen, Cypress Hill habe ich da gesehen, und das war immer scheiße.
Ja.
Das war doch gute alte Zeiten in der Markthalle. Da war auch immer die Videospiel-Tauschbörse.
Ich glaube, da waren auch Tauschbörsen für ganz andere Sachen.
Das stimmt. So, in 1995 gingen auch gleich mehrere Serien an den Deutschlandstart. Für viele in ihrer Jugend und Kindheit prägend oder zumindest Zwerchfell stimulierend. Akte X. Am 10. September 1995 war es soweit. Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI, feierte seine deutsche Premiere auf ProSieben und traf mitten ins Mystery-Herz einer ganzen Generation. Während in den USA bereits eine Fanbase um Mulder und Scully entstand, mussten deutsche Zuschauer fast 2 Jahre warten, bis sie in den Genuss der unheimlichen Ermittlung kamen. Doch dann schlug die Serie voll ein. Die düstere Atmosphäre, die gruseligen Monster of the Week-Folgen und der allgegenwärtige Verschwörungsplot machte X schnell zum Kult. Auch die markante Titelmelodie wurde sofort ikonisch. Die Serie lief so erfolgreich, dass sie sogar ins deutsche Hauptprogramm gewechselte und die 90er nachhaltig prägte. Habe ich nie komplett geguckt. Ich wollte damit jetzt immer mal anfangen.
Aber ich meinst du das jetzt noch cool? Ich weiß es nicht. Ich war aber damals, also jetzt hat sich es mittlerweile halt durch Netflix und so geändert, dass ich halt auch mehr Serien gucke. Damals, ich fand Serien immer kacke. Weil mich hat das genervt, dass ich immer dann zur gleichen Zeit irgendwie vorm Fernseher sitzen musste, um eine neue Folge zu gucken. Und mich hat so dieser, ich weiß nicht, wie würde man das, also Akte X ist ja so ein Mystery, ne? Oder wie ja, würde genau. man das nennen? Das Aliens hat mich auch nie interessiert.
Doch, ich finde das irgendwie spannend, aber ich habe es nie geguckt. Ich weiß gar nicht, warum. Und jetzt habe ich irgendwann mal angefangen. Aber das sind ja, was ich liebe ist, das sind irgendwie die 15 Staffeln. Das finde ich schon mal ganz geil, weil ich mag es ja, wenn Serien länger sind, aber habe es noch nicht geguckt. Naja.
Nee, also was ich überlegt habe, aber es ist mittlerweile auch gar nicht mehr so einfach zu bekommen, habe ich festgestellt, ob man sich nicht nochmal die alte Miami Vice Serie einmal so von vorne bis hinten einfallen sollte.
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich möchte lieber in den Erinnerungen schwelgen, als wenn du das ist sowas, wenn du dir das jetzt heute anguckst, dann findest du das eher unangenehm. Naja. Aber es gab noch andere Serien. Es gab noch Babylon 5. Habe ich nie geguckt.
Sag mir gar nichts.
Star Trek. Nee. Und dann Emergency Room mit George Clooney. Habe ich auch nie geguckt.
Ich auch nicht wirklich. Also ich habe mal irgendwie so ein paar Folgen davon gesehen, ja, aber.
Ich mag das aber auch nicht. Ich mag nur Art-Serien, die entweder ultra lustig sind, wie Scrubs, oder aber sowas wie Dr. House oder wie heißt die? Es gibt eine mit einem autistischen Arzt, die finde ich auch, The Good Doctor. Die mag ich auch. Aber so diese Soap-Dinger. Grey's Anatomy oder Emergency Room haben mich überhaupt nicht gecatcht.
Nee.
Ich kann das aber auch nicht sehen, wenn sie dann irgendwie mal aufschneiden und so. Das ist nicht so meins. Oder wenn der Knochen da so rausguckt.
Nee, habe ich auch keinen Bock drauf.
Ja. Na gut. Green Day sagen der Sesamstraße ab aus Angst. Mitte der 90er rollt die Pop-Punk-Welle über den Globus. Und Green Day landen mit Dookie einen herrlich rotzigen Mega-Hit. Die Sesamstraße klopft an, eine Einladung, die viele Bands wohl sofort annehmen würden. Doch im September 1995 lehnen die Kalifornier ab. Der angebliche Grund, sie trauen sich nicht zu, mit einem Moshpit aus Fünfjährigen umzugehen. Okay. Ich kenne das nur aus der Muppet-Show, dass da irgendwelche Stars drin sind. In der Sesamstraße kenne ich das gar nicht.
Ja, ich glaube, das war nur so ein Ding in der amerikanischen Version. Okay. Weiß ich nicht. Haben die gedacht, das ist jetzt peinlich, wenn sie da in so einer Kinderserie
rumhängen? Ja, ich tippe schon. Also ich glaube nicht, dass sie aus Angst da nicht hingehen. Ich glaube, sie hatten einfach keinen Bock, in einer Kindergeschichte zu gehen. Immerhin waren sie Punkrocker.
Ja, oder die waren halt jeden Tag so druff, dass sie gesagt haben, ja, nee, das können wir nicht machen, uns da in so eine Kindersendung zu setzen oder so. Vielleicht waren sie auch verantwortungsbewusst genug. Aber gut, hat der Sesamstraße jetzt auch nicht nachhaltig geschadet,
würde ich sagen. Nee, Green Day auch nicht. Also insofern können beide weitermachen, wie sie bisher. Ja. So, und der letzte Punkt. 1995 betrat eBay die digitale Bühne und machte Flohmärkte plötzlich überflüssig. Ursprünglich als Auction Web gestartet, entwickelt sich die Plattform schneller zu einer globalen Auktionsmaschine. Alles konnte hier unter den Hammer kommen, von seltenen Sammelkarten bis hin zu skurrilen Kuriositäten wie einem Käse-Sandwich mit dem Gesicht der Jungfrau Maria. Besonders in den frühen 2000ern wurde eBay zum Shopping-Abenteuer. Bieten, hoffen, fiebern und manchmal für ein paar Cent ein Schnäppchen ergattern. Mit seinem Slogan Whatever it is, you can get it on eBay, beziehungsweise 321 Mainz. In Deutschland wurde das Unternehmen zur Blaupause für den modernen Onlinehandel. Lange bevor Amazon alles dominierte. Ja, früher habe ich viel eBay gemacht.
Ja, ich habe das immer so phasenweise gemacht. Hast du mal richtig, bist du mal so richtig irgendwie abgezogen worden oder hast du mal so richtig ein...
Nee, zum Glück nicht.
So ein Scam?
Nee, zum Glück nicht. Also ich habe immer viel in Amerika bestellt. Weil ich halt...
Ich muss gerade lachen, weil ich eine Geschichte habe, die... Ja, erzähl ich gleich.
Weil ich habe Zippos gesammelt, da habe ich ja noch geraucht. Und dann habe ich halt Zippos gesammelt. Und hier in Deutschland kosteten die Zippos immer so 30 Euro. Oder halt 49 Mark. Ja, bei Euro, glaube ich, war das schon. Und in Amerika hast du die halt für $20 gekriegt. Also original Zippos. Und halt auch alle, die es so gab. Da habe ich halt, keine Ahnung, alle zwei Monate oder so, habe ich in Amerika dann immer Zippos bestellt.
Okay.
Das war cool. Und Klamotten habe ich immer mehr in Amerika bestellt, weil ich war ja immer sehr voluminös, also ne, wie heute. Und da gab es halt so die coolen Ami-Rap-Marken. Die waren halt immer in 3XL und sowas alles. Also, und das gab es in Deutschland halt nicht. In Deutschland hast du halt nie Klamotten in 2XL oder 3XL gekriegt. Das ging immer nur bis XL. Und dann habe ich in Amerika immer bestellt. So, keine Ahnung, Rockerwear, also die ganzen Hip-Hop-Marken habe ich da bestellt.
Okay, krass.
Das war geil. Also, weil da, die waren halt einfach cooler. Weil es gab halt in Deutschland, wenn du halt so 3XL getragen hast, hast du halt nur Scheiße gekriegt. Es war halt nichts Cooles dabei. Sondern es war halt immer so Bullshit-Rotze. Und da habe ich keinen Bock drauf gehabt. Und da habe ich halt immer schön in Amerika bestellt.
Ja, das macht Sinn. Ja, ich habe immer so phasenweise, also manchmal so jetzt auch wieder, ich hab jetzt so ein paar Sachen, da könnte ich mich jetzt mal so einen Nachmittag, zwei Stunden hinsetzen, irgendwie ne, Bilder machen, den ganzen Kram da reinstellen und ich weiß genau, das würde ich alles sofort verkauft kriegen. Ich habe immer so teilweise alte Handys, alte Laptops, so alles so Elektronikkram kannst du immer super gut bei eBay verkaufen, finde ich. Also ich habe immer Sachen eher verkauft als gekauft. Weil beim Kaufen war ich immer ein bisschen misstrauisch. Ich hatte nur einmal, deswegen musste ich eben so lachen, weil das eigentlich war. Aber ich meine, ey, das war wirklich so bescheuert von mir. Ich habe einmal einen Plattenspieler verkauft und dann hat ein Typ den ersteigert und ich habe vergessen, normalerweise habe ich immer, weil ich halt immer keinen Nerv hatte auf so ultra aufwendigen Versand und so, habe ich eigentlich immer das eingeschränkt auf Deutschland, ne? Dass nur aus Deutschland Leute deine Sachen kaufen können. Und irgendwie habe ich das bei der Auktion wohl vergessen oder nicht richtig eingestellt, sondern hat ein Typ aus Russland meinen Plattenspieler ersteigert und er wollte ihn auch unbedingt haben. Und dann habe ich den verschickt, halt in so einem normalen Karton. Und dann irgendwie so hat es ungefähr einen Monat oder was weiß ich, wie lange gedauert, wie lange dieses Paket unterwegs war. Und dann hat der Typ sich gemeldet und meinte, Alter, der Karton, also das ganze Ding bestand nur noch aus Einzelteilen, weil halt die russische Post oder was weiß ich wer, kam da halt völlig zerbröselt an. Und naja, da hatte ich halt riesen hin und her mit DHL und hin und her und ach, ich weiß auch nicht, irgendwie, dann hat ein Teil, glaube ich, irgendwie so eine Versicherung übernommen, ein Teil musste ich dem Typen aber dann auch noch zurückzahlen und ja, das war eine Riesenscheiße. Aber halt auch völlig beknackt, einfach jetzt zu denken, man kann so einen Plattenspieler einfach in so einen Karton packen und dann nach Russland schicken, weil ein bisschen
naja. Aber was ich halt immer lustig fand, also was ich, aber es war damals schon so, dass es halt immer richtig räudig war, weil quasi die Leute wurden immer frecher. Das hat mich immer abgefuckt.
Ja, ja.
Also die hatten halt echt kein Benehmen. Gar kein Benehmen.
Ja, ich habe auch nie, wenn ich was verkauft habe, ich hab immer nur Versteigerungen gemacht. Ich habe nie irgendwas für einen Festpreis verkauft, weil deswegen habe ich auch immer nur Sachen reingesetzt, wo ich mir sehr sicher war, dass Leute darauf bieten. So, und dann hat halt, ja, der das letzte Gebot abgegeben hat, hat das Ding dann halt bekommen. Dann gehst du natürlich ein gewisses Risiko ein, aber du hast eben auch nicht diese scheiß Diskussionen, weißt du, weil der hat ja drauf geboten und dann zahlt er halt auch den Preis. Und nicht, du setzt nicht irgendwas für einen Preis rein und dann wollen die Leute dich noch runterhandeln und hinterher habe ich mal keinen Nerv drauf gehabt.
Ja. Aber eBay, ich finde eBay lustig, ich mag eBay.
Ja.
Also, wobei mittlerweile würde ich, glaube ich, auch nicht alles.
Ach, mittlerweile ist es ja eigentlich eine ganz normale Marktplatz-Plattform wie, naja, im Grunde ja, wie. Nicht ganz wie Amazon, aber schon zu großen Teilen verkaufen daher nur noch professionelle Händler.
Ja, also diese Mega-Schnäppchen da, glaube ich, kriegt man nicht mehr. Ich weiß, dass ich früher, wenn ich irgendwas unbedingt haben wollte, habe ich, glaube ich, auf 3 oder 4 Artikel dann geboten. Also das Gleiche, um es unbedingt zu bekommen, hatte ich es natürlich auch manchmal 3-mal und so. Das war richtig nervig.
Ja, ich habe, also das Letzte, was ich, glaube ich, bei eBay gekauft habe, das ist halt dann nochmal ganz cool, wenn man so ein bisschen speziellere Sachen sucht, ne, und dann irgendwas Gebrauchtes. Luisa hat sich irgendwann mal, weil die schreibt relativ viel und dann, ich weiß, sie hat sich wahrscheinlich in einem Film gesehen oder so, keine Ahnung, hat sie sich eine Schreibmaschine gewünscht.
Okay.
So, also so eine richtige Oldschool-Schreibmaschine. So, und sowas kannst du natürlich super bei eBay kaufen, weil dann, aber ja, ansonsten nutze ich das halt jetzt auch nicht mehr viel.
Ja, das war 1995.
Herrlich, war ja doch noch ein ganz gutes Jahr. Ja,
aber war, ist okay.
Ja, gab schon schlimmere.
Ja, auf jeden Fall. Also, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
Bis dann.
Tschüss.